Volkmar, du hast heute irgendwie, ich weiß nicht, Volkmar, du siehst nicht so zusammengesunken aus. Was ist denn mit dir los?
Ich habe ein bisschen schlecht geschlafen. Ich habe ein bisschen
Kopfschmerzen. Hast du immer noch Kopfschmerzen?
Gehabt. Nee, das ist jetzt weg. Ich habe so eine schöne, eiskalte Wechselwarm-Dusche, das ist, glaube ich, immer ganz hilfreich. Und ein paar Bewegungen für den Nacken. Ich glaub,
aber du hast keine nassen Haare gerade. Hast du geduscht eben?
Ich habe ohne Haare gemacht. Die mache ich immer so nach.
Achso, die hältst du drauf. Die sind nicht so lang, die hältst du einfach aus der Dusche raus dann. Ne?
Genau.
Ja, okay.
Ja.
Ja.
Ist auch heute. Du siehst aber frisch und munter aus.
Ich? Ja. Ich habe gerade einen Kaffee getrunken. Jugend. Und das ist alles nur, wie soll ich sagen, Fassade. Eigentlich ist es viel zu warm.
Das ist so ein depressives Gutaussehen, oder was?
Ich hab mich nochmal hochgepedert, sage ich mal so, für den Podcast und gleich denke ich in der Mittagspause zusammen.
Nee, Moritz, it's hard to be handsome. Du leidest, ich. Du Armer.
Ja, genau. Nee, ich bin tatsächlich, es ist super warm. Mir scheint hier gerade die Sonne rein ins Fenster. So. Ich weiß nicht, wie viel Grad es inzwischen sind, 32 Grad oder sowas, aber ich habe das Gefühl, ich werde hier gegrillt und dementsprechend ist das eigentlich alles nur eine Fassade. Aber wie auch immer. Volkmar, ich freue mich, dich heute zu sehen. Und ich hoffe, es geht dir heute durch den Podcast auch ein bisschen besser. Und du steuerst ja auch mit großen Schritten auf deinen Urlaub zu. Also von daher gibt es mehrere Sachen, an denen du dich festhalten kannst.
Das auf jeden Fall. Ja. Und im Zweifelsfall an dir.
Genau, also ich meine, wir gehen ja auch häufiger schwimmen. Und da habe ich ja auch schon mal gesehen, dass du dich immer gerne am Beckenrand festhältst. Deswegen. Spaß. Okay.
Na gut, springen wir rein.
Ja, springen wir rein, würde ich sagen. Meinst du, ich soll mal dir das Intro spielen?
Wenn du es hinkriegst?
Eigentlich spielst du schon, aber... Warte, ich glaube, das ist zu lang. Ah. So. Ja, das Soundboard macht in letzter Zeit Probleme bei Studio Link. Heute Morgen war das auch so, oder eben, als ich es ausprobiert habe, dass es erstmal ein paar Probleme mit sich bringt, die ich nicht erklären kann.
Müssen wir dir ein neues Soundboard kaufen.
So. Ja, genau. Aber das heutige Thema, was wir heute mitgebracht haben, hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man Technik nicht ganz verstehen kann, oder? Folg mal.
Ja, definitiv. Also nicht nur Technik, offensichtlich. Genau, wir hatten schon ein paar Vorgespräche und ihr hattet schon eine Stimme aus dem Hintergrund gehört, jetzt gerade bei dem Thema. Genau, darum haben wir halt Experten, die uns da ein bisschen abholen können, oder?
Genau, weil wir haben einen fantastischen Kollegen, den wir jetzt gleich vorstellen werden, nämlich der Ma Südimanov. Ich hoffe, ich habe das jetzt okay. Ich kriege einen Daumen.
Das war perfekt.
Das war perfekt. Genau. Genau, mit einem genau. Und wir haben einen Kollegen, den Ma, der einen fantastischen Vortrag oder beziehungsweise ein fantastisches Thema mal gepitcht hat, was sich so spannend angehört hat und wo wir dann gesagt haben, das musst du unbedingt mit uns im Podcast besprechen. Und Ma, ich möchte jetzt auch nicht viel vorwegnehmen, außer dass du eine schillernde Persönlichkeit hast und von Stern beobachten zu Vögel beobachten, bis hin zur Philosophie irgendwie alle Sachen abdeckst und Termine mit dir regelmäßig ausarten. Man redet eigentlich gar nicht mehr über Technologie, sondern man driftet so eine philosophische Perspektive, was ich sehr begrüße. Deswegen freut es mich, dich erstmals bei uns in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Ma.
Ja, vielen Dank euch beiden.
Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke. Ja, hallo an die Welt. hello World. Oh, das war zu offensichtlich. Ja, ich habe gerade rausgehört, so, ich bin eigentlich so ein richtiger Lurker. Ne? Also ich beobachte irgendwie alles gefühlt. So. Kennst du das noch aus dem frühen 2000ern im Internet? Man hat so gelurkt in so Foren oder war ich das alleine nur?
Nee, du hast gelurkt. Habe ich auch gehört, dass du gelurkt hast.
Aber ich habe gerne so Sachen mitgelesen. Also das ist, glaube ich, zieht sich
durch. Ja, ich auch. Also ich glaube, das ist eine Typfrage, ne? Also ich glaube, da ist man halt, entweder ist man halt der guckt oder der schreibt. Ich bin auch eher der Gucker, weil mir das Schreiben, ich denke viel zu viel drüber nach.
Ja, genau.
Und manchmal muss es auch einfach weitersacken. Und zwei Tage später klingt es dann sowieso nochmal ganz anders.
Weil man ich habe immer gedacht, dass dieses Wort, also wirklich, ne? Ich bin ja, also Anfang der 2000er war ich 4. Und ich habe immer gedacht, dass Lurken aus StarCraft 2 kommt.
Ach so.
Kennt ihr das, StarCraft 2?
Ja, das schon, aber den Begriff nicht.
Da gibt es eine Einheit, die heißt Lurker und die verbuddelt sich im Boden und,
okay.
und guckt einfach nur, wenn andere, also ist wie eine Mine. Und ich habe immer gedacht, Lurken kommt bestimmt daher. Also es hat sich wahrscheinlich aus dem Internet-Slang irgendwie herausgebildet oder so, aber okay. Ich habe eigentlich immer gedacht, es kommt daher. Aber ja, wo wir schon bei Nerd-Themen sind, mal, was hast du uns denn heute mitgebracht? Ja. Was ist denn dieses tolle Thema, worüber wir unbedingt mit dir sprechen wollten?
Ich bin ja so jemand, der immer links und rechts gern guckt. Ich denke, da bin ich eine gute Gesellschaft. Also man hinterfragt Dinge, man guckt mal über den Horizont hinaus. Und in dem Sinn habe ich auch immer wieder so Reflexionsfragen an mich selbst gestellt. Was mache ich? Das habe ich mir nicht gestellt. Ich weiß, was ich mache, aber was ich mache, ist das gut? Also diese methodische Herangehensweise immer wieder zu überprüfen, sind die Entscheidungen, die Lösungen, die ich auch gerne verbaue, denn wirklich gut? Und das kann nicht schaden, das zu tun. Und in dem Zuge kam ich dann so ein bisschen wegen einem kleinen Hobby, das ich habe, zu so einem Crossover-Thema. Also es geht heute um Warhammer 40k, als auch um Sokrates. Und wie das mit DevOps zusammenbringt, macht für mich total Sinn. Ich habe einen roten Faden, glaube ich. Aber vielleicht kann ich euch überzeugen heute, dass es irgendwie nicht schlecht wäre, die Sachen zusammenzubringen.
Da muss ich an dieser Stelle für die Zuhörerinnen sagen, wir haben hier zwei Leute, die mit Warhammer 40k was anfangen können. Ich persönlich habe es mal gelesen. Es kann sein, dass ich hier stellenweise immer wieder verloren bin, ne? Und ich hoffe natürlich, dass mich die zwei Kollegen ab und zu mal wieder abholen. Genau.
Also da habe ich ganz, ganz viele Implikationen zu. Und zum einen muss man sagen, letztens im Vorgespräch, Volkmar, hattest du, glaube ich, noch Warhammer mit World of Warcraft verwechselt gehabt, ne?
Nein, habe ich nicht. Es gibt Warhammer-Filme. Es gibt Warhammer, nee, das weiß ich ja. Warhammer ist was anderes. Das ist was mit Krieg und Maschinen und Warcraft ist was mit Dunkelelfen und Zauberern.
So etwa. Und Zwerge sind auch noch irgendwo am Start. Und Orks. Aber genau, um das vielleicht erstmal zu framen, Mar, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Was machst du eigentlich in Kontext als unser Kollege? Dein Steckenpferd? Ja, vielleicht solltest du das nochmal erstmal sagen.
Genau. Ich war in medias res sofort. Genau. Verzeihung. Mein Name ist Mar. Ich bin, arbeite für ein großes Systemhaus, Vertriebshaus. Kann man den Namen sagen? Also klar, SVA, stimmt, wir haben ja den SVA.
Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass wir dort alle drei arbeiten.
Genau. Ja, ich habe gerade versucht, das zu beschreiben, aber jetzt merke ich gerade, wir sind ja hier im Focus on natürlich. Also bei der SVA im Kompetenzcenter Infrastructure Automation. Das heißt, ich beschäftige mich vor allem mit diesen DevOps-Praktiken im Alltag. Wie kann man Dinge automatisieren? Standardisieren ist eher das richtige Wort, darauf würde ich später nochmal eingehen. Und Lösungen auch zu verbauen, mache aber nebenbei auch zum Beispiel Workshops im Bereich Kultur. Also wir hatten letztes Mal mit Nele das Gespräch, oder ihr hattet das, ne, zum Thema Transformation. Mhm. Auch das begleite ich bei Kunden und habe so ein bisschen mein Stecken, also ich mache Ansible, also um jetzt ein paar Namen zu nennen, ne? Ansible, Terraform, Archicop Vault, aber so ein bisschen mein Steckenpferd ist eher Git und GitLab CI, CD. Das ist so ein bisschen, wo ich mich eher mehr sehe und wo es auch öfters für mich, also wo ich öfters gerufen werde zu solchen Themen. Genau, und es gibt in Belgien, in Gent, Gand, die drei Varianten dieser Stadt, des Namens, gibt es quasi ein Camp, das nennt sich Configuration Management Camp. Das ist eine Fringe-Veranstaltung von der FOSDEM, der größten Open-Source-Veranstaltung der Welt. Und bei diesem Config Management Camp trifft sich eben das The Who is Who, sagt man das? Das wäre es, weiß ich. Szene. Genau, ich glaube, die sagen auch immer zu sich, sie sind YAML-Engineers, was auch super passt, finde ich. Also, wir sind am Ende alle YAML-Chaoten. genau. Und in dem Zuge, also auch Gand oder Gent ist ja auch die Geburtsstadt von DevOps, ne? DevOps Days 2009. Ich hatte da, beim ersten Mal einen Talk eingereicht, also Ignite-Talk zum Thema JetPorch. Das war ein neues Ansible quasi, was aber eingestellt wurde, als ich dann zum Vortrag ging, weil der Maintainer hat es einfach gelöscht, der Michael Hahn, der Erfinder. Das war ein bisschen doof. Und jetzt in diesem Jahr hatte ich mich wieder beworben oder mit einem Call for Papers wieder was eingeschickt, und zwar einen Vortrag für 20 Minuten, und ich lese mal den Titel vor, dann habt ihr vielleicht schon mal eine Ahnung, um was es heute geht. In the automated far future, there's nothing but stagnation. Lessons from Warhammer 40k about the need for unconventionality and why Socrates might help. Ja, und dann wurde es nicht angenommen und habe das alles ruhen lassen in der Schublade. Und jetzt ungefähr ein Jahr später, das habe ich damals im Oktober geschrieben, oder so in den Dreh rum, im Herbst.
Ja.
Also das wäre die Genese jetzt.
das ist auf jeden Fall super spannend. Also Volkmar hatte das ja eben schon, sage ich mal, so ein bisschen angekündigt gehabt. Ich bin auch in dieses Warhammer Rabbit Hole gefallen über Corona tatsächlich hinweg, weil man saß zu Hause und man musste irgendwas tun und man wollte nicht die ganze Zeit vor dem Computer hängen, weil, mein Gott, da hängt man sowieso schon den ganzen Tag vor. Und ich meine, wir hatten das auch schon öfters im Podcast gehabt, ne? Irgendwas mit Holz machen, das ist ja ein geflügeltes Wort in der Geschichte dieses Podcasts, sage ich mal so. Man muss irgendwas mit den Händen als Ausgleich machen. Und ich habe damals eben Warhammer für mich entdeckt, zumindest, ne? Dieses Konzentrieren, das sind sehr, sehr kleine Figuren, vielleicht das auch nochmal zu erklären. Das ist ein Tabletop-Spiel. Das heißt also, man hat Tische und man malt sich Armeen selbst an. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Armeen aus verschiedenen Völkern, die sich zusammensetzen mit verschiedenen Einheiten und so weiter und so fort. Und man muss eben diese Figuren kaufen, man kauft die unbemalt und ungebaut in Plastik-Kits, sage ich mal so, und malt die dann entsprechend an und man kann die eigentlich bemalen, wie man will. Und da gibt es alle möglichen Phasen. Und hinter diesem ganzen doch recht kommerziell anmutenden Überbau gibt es aber eine gigantische Lore, die sich seit den, ich glaube, 80er Jahren, oder mal, erstreckt und seitdem aufgebaut wird. Es gibt extrem viele Bücher, es gibt Serien darüber inzwischen auch, es gibt einen eigenen Streamingdienst, es gibt Computerspiele, also es ist ein komplettes Ökosystem, ein mediales Ökosystem, was auch immer größer wird und auch gerade immer mehr in den Mainstream gerät. Und genau, ich habe da aber weniger Interesse erstmal an der Lore gezeigt, als vielmehr an dem, das sind richtig kleine Figuren, die muss ich erstmal in mühevoller Kleinarbeit zusammenbasteln und dann muss ich diese bemalen. Und dieses Bemalen ist, man konzentriert sich auf ein ganz, ganz kleines Fleckchen Plastik und fokussiert sich komplett darauf und man vergisst irgendwie alles drumherum. Das hat mir eigentlich ganz gut getan. Hat aber auch dafür gesorgt, dass ich, auch das ist irgendwie, glaube ich, in der Community ein Thema, einen riesen Pile of Shame mit Figuren aufgebaut habe, die ich eigentlich noch malen will. Und auch wenn ich diesen Pile of Shame inzwischen dezimiert habe, wenn ich mich hier umdrehe in meinem Büro, dann sehe ich überall kleine, wie soll ich sagen, Indikatoren, dass das doch irgendwie noch ein Thema in meinem Leben ist. Also ich habe hier zum Beispiel einen Schrank stehen, da steht so eine halbe angemalte Armee drauf. Überall auf meinem Schränken liegen noch Kartons und im Wohnzimmer steht auch noch was rum, sehr zum Verdruss meiner Partnerin. Aber man hat dann doch tatsächlich weniger Zeit, sich dem zu widmen, als noch während Corona. Als Mar mir das erzählt hat, bin ich da direkt draufgesprungen und habe gedacht, so, da muss ich aber mal drüber reden.
Genau, also ja. Und vielleicht für Tabletop, also das ist im Prinzip, man kann sich so vorstellen, man hat diese kleinen Figuren und dann hat man Regeln mit Würfeln und dann bekämpfen sich im Prinzip zwei Armeen. Das ist so das Grundprinzip. Großbritannien in den 80er Jahre, so Thatcher, die Zeit, ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch ein bisschen geboren aus dieser Zeit heraus. Also da war das viel passiert so in der Kultur. Stimmt, ja. Auch so, was Geschichten, Musik angeht, Comics, also sehr spannende Zeit. Aber genau, was ich spannend finde auch daran, das Genre ist ja Science Fiction, aber eigentlich ist es Grim Dark, das ist ein eigenes Genre so gesehen. Dystopisch ist es. Es ist dunkel, genau. Es gibt quasi keine Hoffnung, es gibt keine Guten, es gibt also einfach nichts, in Anführungszeichen, Lebenswertes so. Und diese Überzeichnung ist das, was ich so spannend finde an diesem ganzen Thema. Es ist eigentlich pure Satire.
Ja.
Und da ist so ein bisschen Eskapismus. Also ich habe damit angefangen, quasi mit dem Lore. Ich bin aus einer anderen Richtung gekommen und habe keine Figuren. Also das ist einfach eine andere Sphäre quasi. Aber ich lese quasi sehr gerne die Geschichten, höre sie auch als Hörbuch. Und es hat was von so Mythologie. Das ist alles überzeichnet und das sind quasi götterähnliche Wesen miteinander im Konflikt sind. Mhm. Und eigentlich geht es für mich immer, das finde ich am spannendsten, die Perspektive Individuum versus Gesellschaft, Individuum versus System, versus Universum, weil das Individuum ist nichts wert quasi. Und das ist so faszinierend in diesem Kontext zu sehen. Genau, das nur, also warum ich daran bin. Ich habe das Gefühl, vielleicht noch für alle, es gibt so quasi vier Gruppierungen. Es gibt die Leute, die malen gerne, dann gibt es die Leute, die lesen Lore oder hören Lore, dann gibt es die spielen das gerne und dann gibt es so, glaube ich, eine kleine Fraktion, die alles macht, gefühlt. Aber
ist für jeden was dabei, sage ich
krass. Mal
so. Aber auch in Volkmars Richtung, um das hier auch nochmal zu framen, wir nähern uns dem Thema, sage ich mal, aus einer sehr theoretischen Perspektive. Um das hier auch nochmal anzudeuten, es gibt auch eine Personengruppe, die, sage ich mal, das sehr, sehr unreflektiert wahrnimmt.
Ja.
Und wir wollten nur sagen, dürfen wir nicht zu dieser Personengruppe uns dazuzählen, sondern wir sehen halt eben auch, wie mein Kollege das oder Mar das gerade eben schon gesagt hat, wir sehen eben diesen satirischen Überbau, der eben auch die damalige Zeit so ein bisschen abstrahiert und darstellt. Und ich meine, das hattest du halt eben auch mit dem Slogan, den du in deinem Vortrag genannt hast. Wie war der nochmal? Du hattest
In the automated far future, there's nothing but stagnation. Mhm. Lessons from Warhammer 40k about the need for unconventionality and why Socrates might help.
Genau. Und der Slogan von Warhammer ist ja eigentlich, dass es in dieser fernen Zukunft nichts außer Krieg gibt. Ja, und genau das zeigt ja auch eigentlich, wie überzeichend das ist und wie du das auch gerade schon gesagt hast. Deswegen, das wollten wir nur verstanden wissen vorab.
Das finde ich ganz wichtig. Also das ist ein fiktives Setting, das wir nicht glorifizieren. Genau. Und wir haben ja, wissen ja, was passiert in der Welt. Deswegen, es geht hier eigentlich um so ein metaphorisches Stilmittel. Ich habe als Parabel oder als Analogie, kann man eher sagen, genutzt, um einen Punkt rüberzubringen. Genau. Und ich glaube auch, die meisten Fans wissen das auch, weil keiner hat Bock auf Krieg. Es geht einfach um dieses, es ist witzigerweise auch wie bei Gruselgeschichten am Lagerfeuer. Man erzählt sich halt genau da, wenn es gruselig ist, weil man es dann überwinden kann gemeinsam. Ja. Also es ist ein Safe Space, also in Anführungszeichen. Das heißt, in so einem Setup weiß ich, dass ich diesen Krieg, ich habe den nur fiktional vor mir. Ja, ganz spannend so psychologisch gesehen.
Auf jeden Fall. Und ich find's auch gut, dass wir jetzt zu zweit, sage ich mal, so ein bisschen tiefer in der Materie drin sind. Volk mal so als außenstehende Instanz dabei ist. Deswegen Volk mal. Bist du mitgekommen in den letzten paar Minuten oder denkst du dir, was erzählen diese zwei Nerds hier? Bitte hol mich ab, Mama.
Nein. Okay. Nein, im Moment ist es noch ganz klar, wobei ich den Schwung, also diesen Bogen dahin, denn noch, ich kann es noch nicht greifen. Ja, sicherlich wird es Hierarchien geben, wenn es so eine komplexe Mythologie ist, wird es halt in irgendeiner Weise Prozessketten, Funktionsketten oder halt Hierarchieketten geben, die dann halt irgendwo das Ganze ausmalen. Bis jetzt bin ich mitgekommen. Ich weiß ja auch, der ehemalige Superman Witcher, der dann halt zukünftig Warhammer 40k im Henry Fernsehen Cavill spielen wird. Oder wie genau, heißt der? Henry Cavill.
Heißt er so?
Der macht ja da was. Und man kann sich das schon vorstellen. Ich kenne es auch von früher, weil ich gerne in Comic-Dingern, Läden rumgerannt bin, wo halt Leute jedem Alters, also es ist tatsächlich so ein also generationelles Zusammenführen, kann man schwer sagen, aber da saßen halt tatsächlich 30-Jährige mit, was weiß ich, 15-Jährigen und haben halt Warhammer gezockt. Mhm. Das ist so ein Ding. Also schon kenne Tweets, aber in das Universum bin ich noch nicht reingekommen. Wobei ich es mir beim Lesen echt vorstellen könnte, hätte ich jetzt nicht so eine Pile of Shame of oder Books, die dann halt irgendwie da halt rum steht und noch gelesen werden will. Aber da könnte ich mir das mal, weil ich mag halt auch aufgeblähte Mythologie. Das finde ich super, die im Grunde halt so ein bisschen, gerade satirische Punkte, ne? Also im Grunde halt so ein bisschen das Ganze beäugt, was natürlich im echten, realen, gesellschaftlichen Kontext so passiert und das dann halt so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Finde ich super, ja.
Du musst dir nur jetzt schon mal dann vornehmen, dass du einen großen Batzen an Seiten auch gerne überspringst, weil es ist mal der Teil, wo sie dann über welche Kriegs-, also den Schauplatz selbst sprechen, wo es total langweilig finde ich. Also ich persönlich, da überspringe ich mal wie
das kann ich
6 Seiten, weil
es mit... Das kann ich beim Lesen nicht. Ich kann beim Lesen, da bin ich Monk, also ich muss jede Seite ordentlich lesen. Ich muss mich schon dazu zwingen, das Nachwort beziehungsweise dann die Beschreibung am Ende nicht zu lesen. Das ist okay.
Aber das Impressum liest du auch mit der Auflage und so weiter.
Das Impressum, immer, oder? Das ist voll, genau. Nochmal die Einbandtexte, alles Mögliche,
okay.
Genau.
Okay, nur ganz kurz sagen, bevor wir jetzt wirklich ins Thema reingehen, möchte ich noch ganz kurz einen Gruß adressieren, und zwar an unseren Kollegen Rainer, weil er ist nämlich auch mit Warhammer verhaftet, wie ich erfahren habe. Nee. Und ich möchte dass alle Leute, die Space Wolves spielen, mir suspekt sind. Und ihr könnt mir auch gerne schreiben, auch an unsere Zuhörenden da draußen, an podcast.sva und eine Gegenargumentation treffen, aber weil Rainer spielt nämlich Space Wolves. Und ich muss sagen, ich habe viele Armeen und ich bin eher Adeptus Custodes, muss ich sagen, aber ja, genau.
Space was?
Space Wolves, das ist eine Fraktion.
Ja, achso, genau. Ich habe Space Wolves verstanden.
Ja, die Hulen. Genau.
Ja. Ach, faszinierend. Da denkt man, man kennt jemanden und dann...
Ganz, ganz neue Ebene. Eben, ganz neue Ebene.
Hallo Rainer. Genau,
hallo, also müssen wir mal reden. Ja, und Grüße auch an Hagen, weil der macht das auch irgendwie. Aber genau.
Ach, krass.
Viele in der SVA. Okay, mal, aber dann...
Ich würde das gerne genau aufnehmen, was Volkmar fragt, richtig. Aber wo ist jetzt eigentlich die Verbindung? Weil das ist alles ein bisschen lose noch. Es gibt eine Fraktion in diesem Universum, nennt sich Adeptus Mechanicus. Die kommen vom Mars, leben auf dem Mars, ist im Prinzip ein eigener Orden. So, und das sind technoreligiöse Wesen. Wesen. Ist ein Kult im Prinzip. Und die haben... wenn man jetzt mal das so steckbriefartig beschreibt, quasi diese Gleichstellung von Technologie ist gleich heilig. und Innovation ist verboten. Es wird keine Grundlagenforschung betrieben. Es wird keine Skepsis, keine Reflexion, kein Hinterfragen praktiziert. Die Blaupausen, also so Konstruktionspläne, die man so findet aus der Vergangenheit, das ist ja das 41. Jahrtausend, die werden quasi wie Skripte, also religiöse Skripte behandelt. Die werden also nicht gelesen, sie werden zitiert, rezitiert, die werden besungen. Genau, das, auch das Prinzip Fleisch ist quasi schwach. Alles Humane, Biologische ist verwerflich, ist schlecht, ist ja alles im Decay, also alles vergeht, ne? Also verschimmelt, vergammelt. Und quasi die Augmentation mit mechanischen oder bionischen Teilen ist quasi das Ziel. Deshalb, da gibt es so diese Tech-Priests, wie der Name schon sagt, die ritualisieren quasi jede Art von Umgang mit Technik. Stellt ihr vor, oder stellt euch alle vor, ihr habt so einen Motor, den ihr starten wollt, das ist so ein klassisches Beispiel. Ein Motor, den man startet, ist erstmal konzeptionell nicht so schwer. Man drückt irgendwo, man zieht an der Schnur, also so. Aber was die dann machen würden, ist, dass sie erstmal vorher wie bestimmte Myrrhe und
Weihrauch, so ein
bisschen, was ist Weihrauch, genau, so
rituelles Vorgehen dann.
Rituell, genau. Das so, also einleiten mit Ritualen, beten, Gesänge machen, bevor man eigentlich dann den Startknopf drückt. Weil das eben den Maschinengeist erweckt. Also es gibt quasi eine Diskrepanz zwischen dem Verständnis, was eigentlich Technik ausmacht, und dem Drumherum, dem ganzen Akt, das Zeremonielle. Und ja, das wäre jetzt quasi der Einstiegspunkt, wo ich in die Richtung Stagnation gehe, weil der Adeptus Mechanicus ist quasi, der stagniert. Nichts wird neu erfunden, deshalb alles wird noch irgendwie hemdsärmelig repariert, aber eigentlich ist alles im Verfall, so gesehen. Und dieses Unkritische, dieses Umgehen mit Dogmen oder ein Dogma setzen, das fand ich spannend in Bezug auf unsere Rolle, weil wir ja auch eigentlich, jetzt bin ich schon bei der These, aber also die Behauptung ist, wir manchmal setzen wir einfach Dinge voraus, das ist einfach richtig so. Ja, ich kann jetzt mal sagen, Containerisieren von Services, von Applikationen ist immer besser als, ja, so. Also so eine Aussage, glaube ich, treffen die wenigsten so richtig, weil es ist immer überheblich und unreflektiert. Aber manchmal habe ich das Gefühl, so in bestimmten Bubbles, so bei Konferenzen, so wenn ich da so mich rumhöre, habe ich das Gefühl, alle sind sich ja klar, einig.
Ja.
Wir müssen alles in Container packen. Weiß nicht. Und daher kommt meine Kritik.
So. Das ist finde ich super.
Das ist super spannend, weil letztlich, man muss sagen, du hattest es gerade angedeutet gehabt, ne, wir sind im 41. Jahrtausend in dieser Lore. Es gab ein Ereignis, was so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal das Golden Age, beendet hat. Und danach hat eben keine Weiterentwicklung mehr stattgefunden, sondern eben nur noch Stagnation. Und es ist so weit in der Vergangenheit, dass man diese Dogmen, die eben aus dieser Zeit kommen, unreflektiert aufnimmt und immer wieder reproduziert. Und ich finde das auch so witzig, weil es gibt ja auch Leute, die sich selber Evangelist nennen auf diesen Konferenzen. Ja. Und das passt ja auch eigentlich dazu, ne? Weil ich sag mal so, in dieser Geschichte ist es so, dass wenn man davon abweicht und, wie soll ich sagen, in eine andere Richtung denkt, direkt als Heretiker beziehungsweise als Abtrünniger bezeichnet wird und entsprechend auch verfolgt wird. Das ist zum Glück nicht so, aber ich hoffe in der Realität, aber es ist auf jeden Fall eine Ähnlichkeit da und vor allem, du hattest auch gerade gesagt, es gibt diesen Machine Spirit, das heißt also diese Adeptus Mechanicus ordnen jedem technologischen Artefakt von einer Waffe bis hin zu einem Raumschiff, sag ich mal, eine Seele zu. Das heißt also, es wird verklärt, die technologische Ebene wird verklärt und ihm wird was Spirituelles beigeordnet. Und man versucht das eben damit zu besänftigen. Man hat also gar kein Verständnis mehr für die Technologie als solche, sondern man abstrahiert das Ganze und versucht das zu verklären, damit man es verstehen kann.
Ja, das ist, ja, ich komme da mit, wunderbar. Genau, ich finde das tatsächlich insofern halt so spannend. Also gut, man muss es ein bisschen ummappen. Also wir bauen natürlich keine alten Maschinen, sondern wir neigen hinter Technologiekult bis zum Personenkult, was das Ganze so ein bisschen einrahmt. Ne? Also wo man dann so sagen kann, irgendwer sagt, dass irgendwas gut ist und alle rennen hinterher und stellen dann irgendwann mal fest, dass es vielleicht für bestimmte Sachen gut ist, aber nicht für alles. Ne? Also das ist so ein bisschen das, was das Ganze erklärt. Wow, Mensch, das ist ja
und tief. Noch ein, achso.
Ganz kurz noch, es gibt auch mehrere Parallelen dazu, ja, und zwar zum Beispiel in dieser Dystopie gibt es auch sogenannte Forge Worlds, das sind also praktisch nur Welten, die ausgebeutet werden, wo einfach nur produziert wird, ja, also diese Kriegsmaschinerie produziert wird. Man könnte jetzt sagen, das ist so wie so eine große Plattform, wo halt eine CI/CD-Pipeline steht, wo am Ende irgendein Artefakt rausfällt, die nur den Grund, den Purpose haben, eben sowas zu machen, ja. Dann, du hast es eben auch schon angesprochen gehabt, es gibt diese Tech-Priests. Ich glaube, eigentlich waren, also vielleicht setze ich mich jetzt hier in die Nesseln, aber so wie ich das verstanden habe, sind das eigentlich alles Menschen, die halt eben technologisch augmentiert worden sind und entsprechend in einer anderen Sphäre unterwegs sind. Und diese Tech-Priests kümmern sich eben darum, dass das irgendwie alles am Laufen bleibt. Das könnte man auch mit dem DevOps-Engineer gleichsetzen, so in der Richtung, ja, die nur noch in technologischen Konzepten denken. Und der Machine Spirit, den sehe ich so ziemlich stark in Legacy-Artefakten. Ja, also etwas, das läuft. Man weiß nicht genau, warum es noch läuft und wie es noch läuft, aber es ist irgendwie
keep produktiv. It running.
Ja, und es muss besänftigt werden. Ja, also wie oft kommt man zum kommt man in eine Umgebung oder sowas? Vielleicht auch in deinem Homelab, folg mal, wo du in der hintersten Ecke noch irgendwas findest und ich frage so, ach ja, scheiße, das ist ja eigentlich auch noch da. Dann musst du es irgendwie entsprechend interpretieren. Aber ja, es gibt da sehr viele verschiedene Beigaben. Aber jetzt wieder an dich mal.
Es gibt noch zwei Aspekte, die sind nicht ganz so wichtig, aber die reichern das ein bisschen anders, diese Parabel quasi auch. Und zwar auf der einen Seite, die verwalten ja nur noch den Bestand, weil der Höhepunkt schon erreicht wurde. Mhm. Das heißt, manchmal kommt es so vor, dass man sagt, ja, DevOps ist ja 2009, so 2007, 2009, ne, ist dann entstanden. Dann, was war so Kerntechnologien, wann ist Kubernetes 2015? Nee, man.
2014.
Ja, also. So, dann hat man diesen Hüb und dann jetzt ist quasi, sind wir da, also gefühlt, ne? Ich betreibe jetzt auch bewusst, weil ich das nicht so sehe, aber das mal so in den Raum zu stellen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir so jetzt so sagen, ja, wir tüfteln noch so an hier und da, links und rechts was, aber fundamental sind wir da. Wir haben jetzt das Spiel durchgespielt. Das ist jetzt DevOps und das ist quasi Technologie, wo wir bleiben. Und das ist schade, weil es geht eben in Richtung dieses vermeintlichen, nur notdürftig was verwalten, flicken, ne, und nicht mehr weiterentwickeln. Und das Zweite, was ich noch kurz erwähnen wollte mit dem Aspekt, ist, dass dieser Adeptus Mechanicus sehr jealous, so neidisch mit dem Wissen umgeht. Also wenn in der Lore ist es so, wenn die da irgendwas finden, dann wird das quasi sofort zum Mars gebracht, es wird niemandem was gezeigt darüber, es bleibt ihr Wissen und da wird es aber auch nicht weiterentwickelt, es bleibt einfach nur dann irgendwie im Archiv oder.
Also es ist sehr stark mit Gatekeeping verbunden.
Genau, ne? Gatekeeping, genau, und darauf wollte ich hinaus, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass wir auch so ein bisschen, jetzt gehe ich auf ein anderes Level, dass wenn man mit so nicht Kollegen, wir sind SVA schon ziemlich gut aufgestellt, was Transparenz angeht, weil es auch ein Kernthema, aber was ich so manchmal höre bei anderen Projekten, ist, dass in anderen Unternehmen sehr viel das eigene Wissen gehütet wird. Im Sinne von, ich habe jetzt eine Lösung gefunden oder ich kann jetzt Terraform. Ich bin jetzt der Terraform-Experte und das bleibt jetzt bei mir. Und dann haben wir ja nichts gewonnen. Vorher warst du der Experte, weil du nur die Skripte kanntest, die Shell-Skripte. Jetzt bist du der Experte, weil du die Terraform, den Aufbau und den Provider und weiter bauen kannst.
Ne? Genau. Ja. Also es ist eigentlich ein Mythos statt Transparenz. Ne? Also man hat selber nicht mehr damit zu tun und man versteht es auch nicht. Und diejenigen, die es entsprechend umsetzen, kleckern jetzt auch nicht mit dem Wissen, sage ich mal so, und behalten das letztlich für sich. Es gibt aber auch, glaube ich, auch noch einen Punkt, der, glaube ich, auch oft zutrifft. Ja, in der Warhammer-Lore gibt es ja den Imperator, der, sage ich mal, auf der Erde, auf Terra gefangen ist. Ja, und das ist auch so ein zentralistischer Single Point of Failure, sage ich mal so, weil wenn der irgendwann nicht mehr existiert, dann wissen die ganzen umliegenden Teams oder die Gruppierung eben nicht mehr, was sie machen sollen. Und auch das ist irgendwie auch wieder so ein Moment, das kann man auch überführen. Ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber du hattest auch noch Sokrates erwähnt.
Genau, das ist jetzt quasi die nächste Brücke dann, um das alles zusammenzubringen. Und zwar, wenn man das alles jetzt, ja, letztes Mal hattet ihr mit Nele diesen Ist-Zustand, die Ist-Analyse auch thematisch besprochen. Wenn wir das als Ist-Analyse mal nehmen, wir wissen, dass wir vielleicht in so einem Dogma jetzt feststecken, theoretisch. Mhm. Dann müssten wir jetzt selbstkritisch hinterfragen, ist das richtig, dass wir altbekannte Pfade folgen, dass wir typische Lösungsansätze verwenden und die wir wiederverwenden, quasi als Schablone, statt zu gucken, was individuell gebraucht wird, haben wir nicht so eine Art quasi-religiösen Zustand von DevOps irgendwie erreicht. Mhm. So, und da müssen wir irgendwie, diese Kritik muss irgendwie mit einer Methodik verwendet werden. Man kann nicht einfach sagen, ist nicht so. Also man muss irgendwie sich heranführen an diese Frage. Und da bietet Sokrates, Gesprächsführung ist gar keine Methode eigentlich. Das ist so auch so ein bisschen ein Urban Legend. Er hat das nie formalisiert, auch nicht Platon und so. Ich sage gleich was zu Sokrates, aber im Prinzip die Art, wie er an Themen rangegangen ist in seinen Gesprächen, bietet, glaube ich, eine coole Grundlage, um zu einer Antwort zu kommen. Also die auch ein bisschen wieder weitere Fragen aufwirft. Also es gibt keine Antwort bei ihm. Sokrates ist ein super Fan von Sackgassen, gefühlt. Also dann ist es so. Ja, jetzt haben wir nochmal drei neue Fragen. Sehen wir uns Montag wieder. So, und dann trifft man sich eine Woche später. Ja. So ist das. Also, ne? Genau. Aber das wäre jetzt der letzte Schritt zu dem Sokrates-Thema. Da kann ich auch was kurz dazu sagen oder vielleicht Sokrates mal kurz skizzieren.
Ja, sehr gerne.
Klar, baut mit ein. Also ich glaube, jeder kennt Sokrates, aber in der Tiefe kann er direkt, also man kann ihn schnell mit Platon oder Aristoteles verwechseln.
Genau, also ist ein Athener auch.
Und Pythagoras auch, ne? Also die haben ja auch.
Ja.
Also ist ein Athener, so 400 vor Christus geboren, gelebt, also ein bisschen länger, also den Dreh rum. Hat selbst aber nie eigene Werke hinterlassen, also aufgeschrieben. Und ist eher bekannt geworden, auch bei uns durch die Sekundarliteratur, also sowas wie, Platon, Xenophon, aber auch so Texte, wie sagt man das, Plays, ich habe heute ganz viel Englisch im Kopf, Theaterstücke, ja. Von Aristophanes zum Beispiel, die ihn auch da ein bisschen lächerlich darstellen. Ist aber ein Philosoph gewesen, der in der Polis, also in der Stadt, in diesem Stadtstaat rumgelaufen ist quasi und hat einfach Leute angesprochen. So, Volkmar ist ja zum Beispiel ein Soldat, nicht? Dann wäre Sokrates zu Volkmar gegangen, hätte gesagt, hey, was ist eigentlich für dich Tapferkeit? Und dann hätten sie so darüber gesprochen, also er hätte angefangen mit, was machst du eigentlich so? Und dann würde er sagen, ich bin Soldat, wie lange schon, hast du irgendwie mal Angst gehabt? Dann würden sie mal zum Thema Tapferkeit kommen und dann hätte dann Sokrates eine Grundlage, jetzt mit Volkmar darüber zu sprechen. Und wenn du jetzt, Moritz, in einem Gymnasium bist, also körperliche Tüchtigung gerade machst, irgendwie gerade Diskuswurf lernst oder übst, dann würde ich ansprechen und sagen, hey, was ist eigentlich für dich sportlicher Geist oder so oder Ehrgeiz? So, also ich stelle mir so ein bisschen vor, so ein Typ, der einfach alle nervt. Also ich glaube, der war wirklich unangenehm. Ist auch deswegen auch angeklagt worden, offiziell wegen Verderben der Jugend und der Götterlästerung. Wobei ich damals mal gelernt hatte, dass es immer so ein Proforma-Grund war. Also finden wir nichts, sagen wir Götterlästerung. Und dann passt das schon.
Ja, okay.
Und dann hat er Gift genommen und ist gestorben. Ja, das war so.
Ja. Ja. Ich glaube auch ein passendes Zitat, wenn ich das kann man ihm ja nicht ohne weiteres zuschreiben. Das ist ja auch, sage ich mal, nur durch eine Urban Legend, durch ganz, ganz viele verschiedene Filter gesickert. Aber man sagt ja auch, dass Sokrates, glaube ich, gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß.
Genau.
So. Und das stellt ja auch so ein bisschen genau das dar, dass er eine Methodik hatte, Autoritäten in Frage zu stellen, jegliche Form von Autoritäten. Also ich glaube, das nennt man, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass das irgendwie was mit Mäeutik zu tun hätte oder sowas. Mhm. Du kannst da bestimmt, kennst dich damit besser aus. Aber letztlich ist das ja genau das, was in diesem Warhammer 40k-Universum fehlt.
Genau.
Ja? Ja. Und das sind so ein bisschen die beiden Gegenpunkte richtig, voneinander. Ja. Aber genau.
Ja, danke. Also das ist wirklich ein diametraler Unterschied, weil das eine hinterfragt alles, selbst das anscheinend das, worauf wir uns alle schon geeinigt hätten. Also Wahrheiten, wo wir uns alle einig sind, das muss so sein, würde Sokrates auch hinterfragen. Aber das Wichtige, was ich so verstanden habe, ist, dass er das nicht tut, um euch oder jemanden zu ärgern. Er ist auch kein oberflächlicher, so ein Rhetoriker, der einfach nur eins auswischen möchte, was leider heutzutage auch sehr stark verbreitet ist, wenn wir irgendwie im politischen Diskurs sind oder so generell. Wir wollen jemandem was auswischen und irgendwie bloßstellen. Das wollte er gar nicht. Er wollte nie belehren, sondern er wollte quasi eine grundlegende Frage erörtern und einen Widerspruch offenlegen. Also das war das Ziel eigentlich. Und das Faszinierende ist, er findet es immer besser, wenn man ihn auch was bei ihm offenlegt, also seine unschlüssigen oder falschen Einsichten, dass man das ihm klar. Also das Ziel war nicht zu gewinnen, sondern widerlegt zu werden, ist das größte Gut. Das war für ihn wichtig. Und das sollte man als Glück schätzen, weil man ja ablegt von den falschen Ideen.
So. Genau. Ja. Also ja. Die Wahrheit das durch Dialog und Selbstreflexion finden, sage ich mal so, durch Fragen. Ja.
Ja. Ja. Das sagt viel über ihn aus, und, genau. Und auch über dich.
Und, aber im Kern könnte man ja dann sagen, dass das ja ein Ansatz ist für so einen iterativen Prozess, weil wenn ich weiß, dass ich nichts weiß, dann ist das ja ein iterativer Prozess, sich selber weiterzuentwickeln und es ist ein endloser Prozess, weil daran wird ja nichts umgeworfen. Und letztlich ist das ja auch sinnbildlich für einen guten DevOps-Prozess eigentlich.
Ja, genau.
Im Allgemeinen, für gute Entwicklung.
Also Sokrates hat eigentlich DevOps gepickt, kann man genau sagen.
Hey, das reicht dieses Jahr, nächstes Jahr ein. Nein. Aber ich, genau, also dieses Hinterfragen klingt immer so ein bisschen nach Störefried und so, aber wenn man darüber nachdenkt, geht es eigentlich immer nur um diesen Erkenntnisgewinn, den wir auch in anderen Formen haben. Ich muss jetzt nochmal kurz ein anderes Thema anreißen, aber nur ganz kurz, Talmud, ne, also die Rabbiner, die in der jüdischen Tradition quasi wird immer was mit einer Frage, mit einer anderen Frage beantwortet. Also, weiß nicht, warum bist du so spät? Warum ärgert dich dich, dass ich zu spät bin? Also, das ist eigentlich keine Antwort, aber führt, wenn man darüber länger nachdenkt, auch zu einer anderen Art von Antwort. Mhm. Wenn man jetzt, oder die von Toyota in den 1930ern, diese 5 Whys, das ist eine Methode, die auch, also wie wir im Workshop auch gerne verwenden, vielleicht kurz abgerissen. Also, man stellt quasi eine Frage, was wie, warum habe ich so wenig Zeit? Folgendes ist unser Thema, Selbstoptimierung oder Organisation von Wissen. Ne? Darüber sprechen wir gerne. Und ich bin immer noch nicht fertig. Ich habe immer noch neue Ideen, müssen wir anders mal plaudern. warum ist meine Selbstorganisation noch nicht perfekt oder noch nicht so optimiert, wie ich es haben möchte? Dann nehme ich das als erste Frage. Dann frage ich das zweite Why, also das zweite Warum. Warum muss ich mich selbst optimieren? Oder warum muss ich meine Fragen aufschreiben? Also, dann die nächste Frage. Ich habe die Antworten unterschlagen. Also die Antwort wäre, weil ich mich organisieren möchte, weil ich zu viel zu tun habe. Dann warum brauche ich dafür ein System? Weil ich das auf Papier mit runterschreibe, mir das nicht hilft. Warum hilft mir das nicht, wenn ich das nur runterschreibe? Weil ich Zusammenhänge brauche. Warum brauche ich Zusammenhänge? Weil die Themen komplex sind in meiner Arbeit. Weiß nicht, das war jetzt sehr ad hoc. Aber von der Idee her hinterfrage ich quasi die Grundaussage, weil am Ende dahinter eigentlich was anderes steckt. Genau, und wenn man sich schaut, Japan habe ich jetzt angesprochen, ich habe jetzt die jüdische Tradition des Talmuds angesprochen, Sokrates, wenn man das alles, und jetzt auch iteratives Vorgehen im DevOps-Kontext, das sind alles ähnliche Ideen, universell, und da muss was dran sein, finde ich. Das wäre faszinierend, wenn das alles irgendwie falsch wäre, oder? Also,
ich glaube, manchmal fühlt man es einfach auch, ne, dass es halt richtig ist. Ich finde, hinterfragen ist grundsätzlich immer richtig. Also das ist nicht nur so, weil ich das finde, sondern weil es halt gut ist, weil es natürlich eine Bewegung nach vorne bedingt. Ne? Also es bedeutet, man muss halt hinterfragen und gerade im DevOps, mir passiert es halt ähnlich. Ne? Also du hast es gesagt, wenn du was aufbaust, das kann doch jetzt nicht die Wahrheit sein oder vielleicht gibt es da noch was anderes. Ich habe ja die Wahrheit auch nicht gepachtet und niemand hat das und geht das noch besser, dann finde ich das halt grundsätzlich immer richtig zu hinterfragen. Letzten Endes natürlich aber auch mit Antworten zu hinterlegen und im Zweifelsfall aber auch zuzulassen, dass der Punkt ist, ja, es ist richtig, ne? Das ist, glaube ich, ja, so eine wichtige Sache. Aber ich finde, das ist so ein bisschen, ich finde, das passiert so automatisch. Also ich habe das so irgendwie automatisch im Gefühl, dass man das so machen muss, sollte, immer mal wieder.
Genau, also ich glaube auch, hat man auch ein Ausdruck im Köcher, aber ich glaube, ich hatte dich das letzte Mal zitiert in einem der letzten Podcast-Folgen. Ich glaube, das war auch mit Nele. Dementsprechend können wir jetzt mal das Zitat mit dem Eigentümer oder mit dem Urheber verknüpfen, weil du hattest dann auch in der gleichen Schulung, erzählst du auch immer wieder, es ist eigentlich alles gesunder Menschenverstand, ne?
Ja.
Auf den du das zurückführst, sage ich mal so. Letztendlich ist das ja auch das, was Volkmar gerade gesagt hat. Das werden irgendwo allgemeingültige Prinzipien sein, auf die man zurückkommt, wenn man sich selber andauernd hinterfragt. Wenn man reflektiert vorgeht. Nichtsdestotrotz erleben wir ja, um auch da nochmal die Brücke zu dem anderen Thema zu schlagen, dass es eben oftmals unter den Tisch fällt, dass man eventuell nicht den Raum bekommt, Reflexion zu üben, nicht gehört wird oder einfach aufgegeben hat, es zu tun. Und dann rutscht man eben eher in diese sehr, sehr, wie soll ich jetzt sagen, negativ konnotierte Kultur hinein, wo es eben überbürokratisiert ist, wo es einfach nur noch nach dem Motto ist, frag nicht, sondern führ einfach nur aus, rezitiere von mir aus ein Jammelgebet oder sowas oder wir tun das, ja, was der Omnissiah will. Also der Omnissiah ist, glaube ich, dieser zentralisierte Maschine, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das ist praktisch dieses Dogma, dem man dann entsprechend folgt, ohne halt eben zu reflektieren. Und ich glaube, den Mittelweg dazwischen zu finden, ist gar nicht so schlecht, weil ein dauerhaftes Hinterfragen kann eben auch zu Stagnation führen.
Ja. Genau. Also wegen dem Shoutout vom letzten Mal, diese eine Folge, also habe ich mich total gefreut, aber ich muss das ein bisschen korrigieren. Das Zitat war nicht ganz richtig, da fehlte noch ein bisschen was.
Okay.
Also von dem Prinzip her schon, aber ich hatte nämlich gesagt, dass ganz oft, wenn man Kunden dann DevOps oder Agilität, das ist nicht das Gleiche, ganz wichtig, wenn man aber ein dieser Themen quasi zum Kunden kommt, in ein Kundenprojekt, und das Wort aber nicht so benennt, sondern erstmal über diese Prinzipien spricht, ne? Transparenz als Beispiel. Das kommt dann als Reaktion dann von den Leuten, die das nicht kennen, kommt, das ist doch völlig klar, mal, das ist doch gesunder Menschenverstand. Also das ist ja eher die Antwort darauf. Das ist jetzt also eine kleine Korrektur. Also ich meinte das so in diesem Sinne. Ich finde es mal spannend, weil dann sage ich ja, guck mal, das ist, findest du total logisch. Schön, dass du es findest. Hier gibt es sogar ein Framework dafür, wie wir da jetzt auch strukturiert, standardisiert arbeiten können. Weil es ist ja kein esoterischer, wir fühlen uns gut Trip oder so. Es ist alles sehr formalisiert, was auch jetzt wiederum Richtung Warhammer 40k auch ein Problem sein könnte. Kann sein. Aber von der Idee her gibt es ja die Prinzipien. Also ich bin ein großer Fan von Calmas. Also es gibt ja das Calms-Modell, C-A-L-M-S, wobei da fehlt mir was. Das zweite A fehlt mir nämlich. Unsere Kollegin Sabine Köhler hat mir das mal erzählt, dass es da ein zweites A geben kann. Und deshalb benutze ich es immer mit Calmas. Also Culture, ne? C, Culture. A steht für Automation. L steht für Lean. M für Measurement. Und S für Sharing. Und das zweite A, was ergänzt wird, ist das Added Value, was ich fast schon am zentralsten finde. Weil DevOps ist kein Selbstzweck. Es gibt ja diese Buzzwords und wir kaufen jetzt was ein, wir machen jetzt irgendwie cool. Platform Engineering ist noch ein anderes Thema, was ich mitgebracht habe, können wir auch mal später nochmal reinbringen. Machen wir das, weil es jetzt einfach irgendwie ja in der Szene benutzt wird. Aber ist es denn wirklich ein Mehrwert für euch oder ist es eher ein Overhead, den eure Leute bekommen? Und genau, deshalb, ja. Worauf wollte ich hinaus? Ich wollte auf die Prinzipien hinaus.
Added Value, war, ja. Das war ja, genau. das, also tatsächlich, also im Grunde halt, das ist halt richtig, ne? Also ich glaube, das kam auch später erst dazu, ja, als genau. Alle dann losgerannt sind und alle DevOps gemacht haben und überall und man dann halt dachte, gut, okay, das funktioniert bei euch offensichtlich nicht so, wie sich das anfühlen sollte und dementsprechend macht das doch nicht, weil die Symbolchen halt von den Technologien so schön bunt aussehen oder weil ihr jetzt einen Kicker im Pausenraum stehen habt, sondern macht es halt aus Gründen, weil letzten Endes ist das hier jetzt ja auch nicht unbedingt so, dass das alles so zum Selbstzweck getan werden sollte, sondern dass wir halt, das soll eine Erleichterung der Arbeit sein. Genau. Natürlich soll es einem auch ein gutes Gefühl dabei liefern, aber es soll einem ein gutes Gefühl auf dem Weg zum Ziel liefern, weil sonst hat keiner ein Ziel. Machen wir nur DevOps. Auch gut. Ja, spannend.
Ja, und zum Beispiel jetzt, also wenn wir jetzt bei Sokrates, würde jetzt uns drei wahrscheinlich ein paar Mal fragen, so was wir gegessen haben, so total ganz basale Sachen fragen erstmal. Und dann würden wir dann fragen, übrigens, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag so, was ist denn eigentlich für euch DevOps? Und dann wäre diese Kernfrage eigentlich die, mit der er dann einsteigen würde. Also, was ist denn für uns DevOps? Und es gibt diese klar beschriebene Definition, ne? Also die Wall of Confusion hier runterreißen mit Dev und Ops und quasi Software schneller, zuverlässiger, bessere Qualität, alles bereitstellen zum Kunden. Genau, damit mit kontinuierlicher Verbesserung gepaart und geteilter Verantwortung. Also das wissen wir so. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir jetzt mit anderen Leuten reden, auf so Konferenzen zum Beispiel, dass die vielleicht bei DevOps was anderes verstehen. Vielleicht eher, ne, so, ich sage mir jetzt mal ganz übertrieben, das Wegautomatisieren von jeglicher Arbeit. Also, ne, weil ich finde Automation, ich bin ja arbeite auch in diesem Bereich, sehr, sehr wichtig. Aber manche Sachen gehen einfach auch einfach händisch gut. So, dann lass das so. Also da muss nicht jeder sofort ein Ansible draus machen, also ein Ansible Playbook draus machen aus einer Konfiguration. Oder nicht jedes Shell-Skript ist gleich schlecht, nur weil es nicht in ein bestimmtes Tool reingetütet wurde. Ne? Ja. Und da habe ich so manchmal das Gefühl, dass dann vielleicht DevOps anders verstanden wird bei Kolleginnen und Kollegen. Wie seht ihr das? Also,
ja, also gerade wo du das sagst, ne? Also das, nicht jedes Shell-Skript ist schlecht, letzten Endes, weil dem vielleicht gegenüber irgendein komplexes Tool steht, was das dann vielleicht ablösen kann, was dann auch wieder bunt ist. Aber das ist, da muss man halt sehen, das ist DevOps bezieht sich auch nicht auf Technologien oder fertige Sachen, eben. Sondern bezieht sich halt letzten Endes auf die Tatsache, dass ich halt einen flüssigen Prozess habe, also im Grunde halt meine Wertbringungskette halt geschlossen halte und alles halt sauber durchflutscht.
Und ich würde sagen, würde man eben diese DevOps-Methodik festen Technologien zuordnen? Sie hat natürlich Nähe zu bestimmten Technologien, aber ich sag mal feste Produkte, um das nochmal auf die Spitze zu treiben, zuzuordnen. Dann kommt man aber auch, glaube ich, wieder in dieses Dogmatische rein, dass man eben das ganz klar mit diesem Denken verbindet, dass es eben nur diese Lösung sein kann. Und wenn man das bewusst so interpretiert, dass es eben wirklich eine Methodik ist, die man anwenden kann und man geht da ergebnisoffen an die Sache ran, dann hat das auch nochmal eine ganz, ganz andere Dynamik. Ja,
Genau. Ja, ansonsten mutierst du zum, ich habe was dazu gelernt, zum Adeptus Mechanicus. Ja, genau. Das ist dann einfach so, wenn du dann halt über Tech-Hype dann halt in irgendeiner Weise irgendwie in die Richtung abbiegst und halt eine Sache nimmst, nur weil sie halt da steht, dann arbeitest du auch nicht halt zielorientiert, beziehungsweise also du hast nicht den Value quasi im Blick, sondern einfach nur die Technologien, die du gerne mal ausprobieren möchtest.
Mhm. Ja. Aber Mar hatte ja auch gerade eben das Counts-Modell angesprochen. Ich glaube, so hatten wir das noch gar nicht im Podcast erwähnt, oder?
Nee.
Also wir können ja noch mal ganz kurz darauf eingehen. Also ich glaube, das ist Kultur, Automatisierung. Dann wäre das zweite A Added Value. Dann das L wäre Lean, Flow.
Ja.
Measurement und Sharing.
Ja, wobei ich finde, das CalMAS klingt cooler. Also ich hatte das A nach hinten gesetzt. CalMAS.
Also das ist das zweite da hinten.
Ja, genau. Also habe ich auch gelernt, aber CalMAS. Ja. Ich habe so ein Meme gebaut mal. Keep CalMAS and Carry On mit dieser Londoner, das ist jetzt aus der Metro, diese Anzeige. Mind the Gap, wäre das. Keep Calm and Carry On. Kennt ihr diesen?
Ja.
Na gut, ich fand es total witzig, habe das vorhin eingebaut. Ja. Und dieselbe Reaktion, die ich jetzt gerade bekommen.
Ich habe das Problem war, dass direkt hinterhergeworfen hat, kennt ihr das? Und ich habe gerade überlegt, wir waren ja in London auf der KubeCon und ich habe gerade überlegt, habe ich das irgendwo gesehen? Ich war ganz woanders, weißt du, was ich meine? Ich habe schon verstanden, was du gesagt hast.
Achso, okay, alles gut. Ja.
Meinte Gap kann ich mich dran erinnern, aber tatsächlich, keep calm and carry on.
Genau, aber daran kann ich mich nicht so erinnern, ja.
Ja, genau. Aber die haben trotzdem gelacht, also aus Höflichkeit muss ich das.
Genau, jetzt aber, nachdem du uns dazu aufgefordert hast natürlich. Aber, ja.
Gut, dass man nicht sehen kann, wie rot ich gerade bin.
Ja, ist gut. Aber du hattest auch noch das Thema Plattform Engineering angesprochen.
Ja, genau. Ich fange mal so an, wieder so eine kleine Exkursion. Der Viktor Fasic ist ja ein bunter Hund, so bekannte Persönlichkeit, der DevOps-Kontext, der macht ja sehr viel, der macht neben dem technischen Aufbau, also ich kenne seinen YouTube-Kanal nur, ne, und ich habe ihn einmal live gesehen, aber er macht ja viel quasi technologische Erklärungen, wie man Dinge umsetzt, wie man seinen eigenen Arbeitsplatz auch besser optimiert und so weiter. Und aber auch macht er dann dieses, er stellt Thesen auf, die auch sehr provokant sein können. Und ich habe ihn in Mannheim bei einer Konferenz mal als Hauptsprecher so erlebt und hat er auch quasi, jetzt sag mal jetzt so, paraphrasiert gesagt, DevOps ist quasi over. So, ne? So einfach mal rausgehauen. Platform Engineering ist hier quasi, wer kennt das denn? Und da haben sich nur 5 Leute gemeldet, da war total geschockt von Germany. 5 Leute und ja, warum ist Platform Engineering noch kein Thema hier? Das war vor 2 Jahren. Und das fand ich ganz interessant, weil er verschiebt so ein bisschen mit diese Grenze, was ist eigentlich jetzt Ist-Stand und was müssen wir eigentlich damit mit bewirken? Weil in der klassischen DevOps Definition fehlt eigentlich dieser Aspekt, den Volkmar auch gerade angesprochen hatte, mit dem Selbst-Sufficient, also dass so Leute, wie sagt man das, Selbstermächtigung bekommen, also ne, Dinge selbst zu tun. So. Und was ich ganz oft sehe, ist in Kundenprojekten, dann haben wir ein DevOps-Team, was eigentlich nicht die Idee war, aber da haben wir dieses DevOps-Team, das dann per Antrag zum Beispiel Maschinen bereitstellt oder Zertifikate ausstellt. Dann dauert das aber x Monate, Endzeit, bis dann sowas rauskommt. Das heißt, dieser Flow, der auch ganz wichtig ist, ne, ist immer unterbrochen. Übergaben sind nicht reibungslos, ne, hier Informationsverluste und so weiter. Und dann kommt er und sagt, dieses Self-Sufficient fehlt ja. Im Platform Engineering haben wir das. Was ist die Idee? Wir haben quasi eine Plattform, wo Entwicklerinnen und Entwickler selbstständig alles bereitgestellt bekommen. Also neben einer Entwicklungsumgebung haben sie quasi auch Zugänge zu Ressourcen, die sie sich selbst bereitstellen können. Also entweder sie werden bereitgestellt oder sie klicken sich das zusammen, egal wie. Aber da gibt es quasi ein eigenes Team innerhalb des Unternehmens, das das als internen Kunden quasi bedient, diesen Need. Und das fand ich spannend, weil das ist ja auch wieder das Hinterfragen. Also so verstehe ich jetzt Viktor Fasic, dass er sagt, ist das denn, was wir machen, ausreichend oder müssen wir das nicht ganz so fest verschieben in eine andere Richtung, diesen Aspekt viel mehr in den Mittelpunkt bringen? Ja, das wird so ein bisschen Platform Engineering in a nutshell, glaube ich, oder? Oder habe ich was über
Das ist ein bisschen immer schwierig, weil die Implementierung, die ich an DevOps immer sehe, sehr unterschiedlich sind.
Genau.
Wenn du es zum Beispiel über cross-funktionale Teams fährst, dann hast du halt meistens die Macht schon dabei. Also im besten Fall im Boot, ne? Andererseits hast du dann halt so ein bisschen immer dieses Unding halt, da fällt mir jetzt das englische Wort nicht so ein, zu sagen, ich habe ein DevOps-Team, was dann halt genauso machtlos ist wie alle anderen und letzten Endes dann auch nur Hilfe braucht, aber im Zweifelsfall Hilfe schreien kann. Ja, an der Stelle ist natürlich Plattform-Engineer halt gut, weil es halt genau das auffängt, beziehungsweise das adressiert und sagt, okay, gut, wir brauchen hier halt was Funktionables, was halt gegen Infrastruktur halt anständig agieren kann, ohne dass irgendwie noch Ticketprozesse oder irgendwas anderes dazwischen sind. Daher, jein.
Ich würde sagen, in dem Moment, wo man ein DevOps-Team hat, was sich um diese Funktionalitäten kümmert, läuft man ja eigentlich der tatsächlichen Definition oder der Zielsetzung, ja, von DevOps entgegen. Ja. Also das ist ja, oder man läuft da vorweg, eigentlich gesagt. Ne? Du hattest ja eben gesagt, wir wollen eigentlich genau das Gegenteil, wir wollen Empowerment, wir wollen praktisch Tools zur Verfügung stellen und das so regeln, dass jeder selber Sachen entwickeln kann und halt auch out of the box denken kann. Wir wollen Iteration und wir wollen auch eine Dezentralisierung haben. Und genau das Gegenteil haben wir in dem Kontext. Und tatsächlich, ich sehe das ähnlich wie du, aber immer wieder erlebe ich Projekte, wo eben dieses DevOps-Team besteht, überfordert ist oder vielleicht gar nicht erst besteht und wir das als Dienstleister erbringen müssen. Und dann ist das so ein Punkt, wo ich sage, okay, ich glaube, dann wird das nicht richtig gelebt und dann versteht man auch nicht richtig den Term, was DevOps überhaupt ist. Und das beobachte ich tatsächlich ziemlich oft, ehrlich gesagt.
Ja, na, das ist halt vermutlich, das würde ich jetzt vermuten, dass es halt meistens hysterisch gewachsen ist, also dass du da halt wirklich genau. tatsächlich aus der Entwicklung heraus der Need entstand und aus der Entwicklung der dann hast du halt schon so ein machtloses Prinzip im Grunde halt. Du bist als Entwickler da, kennst natürlich viele Technologien und versuchst sie irgendwo anzuflanschen. Das siehst du dann halt vermutlich in Unternehmen, die erkannt haben, dass sie Infrastruktur bereitstellen müssen für ihre Kunden und für ihre Entwickler. Siehst du das dann doch anders, glaube ich. Also da sind es dann vielleicht auch noch DevOps-Teams, aber das sind dann meistens diese cross-funktionalen Teams, die sich da zusammentun. Ich habe es jetzt bei meinem vorherigen Arbeitgeber mit einem Automation-Team zum Beispiel, was man halt im Grunde halt schon so ein bisschen in Richtung, also Plattform-Engineering halt sehen kann. Ne? Man bietet halt eine API, die können sich halt was nehmen und man sorgt dafür, dass Infrastruktur da ankommt, wo sie hin muss. Mhm. Aber das ist halt das Problem, dass es häufig aus dem Entwickler-Need halt entstanden ist. Also ich glaube, das dreht sich mittlerweile, aber das hatte ich so vor vier, fünf, sechs Jahren, so irgendwie war es mehr und mehr so. Ich glaube, das dreht sich aber so vom Gefühl her mittlerweile. Also zumindest, was meine Projekte jetzt angeht.
Genau, ich hoffe das zumindest so, aber auf jeden Fall könnte man dann ganz plakativ behaupten, zumindest die IT-Infrastruktur oder die IT-Teams in der Dachregion bräuchten mehr Sokrates und weniger Warhammer. Könnt ihr das so unterzeichnen?
Ja. Wobei ich noch vielleicht noch sagen, also einwerfen möchte, also wenn man zum Beispiel so ein DevOps-Team baut und es so nennt, dann ist eigentlich der Fehler, dass man es so nennt, weil wenn es eine Lösung ist für die und es funktioniert, dann ist es auch klar. Okay. Ja, ja. Also ich glaube, dass wir eben auch, machen wir auch nicht, ne? Also wir gehen ja auch nicht zum Kunden und sagen, ihr müsst das so machen. Genau, wenn es passt für euch, dann.
Das DevOps-Team könnte ja auch ein Plattform-Team sein, was sich DevOps-Team nennt. Ja, also da reden wir nur über Wörter. Ja. Darum ist es halt unterschiedlich. Es kommt auch an, wie du es implementierst. Ne? Ja.
Genau. Und was ich auch mit diesem Vortrag eigentlich bewirken wollte, war nicht so sehr auf das, dass man es falsch implementiert, weil das wird immer das Problem sein. Ne? Also, dass man schlechte Prozesse mit mehr komplexeren, schlechten Prozessen austauscht. Oder dieser Klassiker, ich höre ganz oft, ich habe auch viele Bekannte, die auch in dem IT-Kontext arbeiten, da sagen sie, wir haben auch so Dailies, ne? Ich hasse die. Da muss ich immer sagen, was ich gemacht habe. Und dann denke ich mir, das ist aber falsch, weil es ist kein Mikromanagement. Also du musst nicht alles auflisten, das ist dann falsch umgesetzt bei euch. Das ist kein Bericht quasi. Es geht darum, dass bei Scrum sagt man ja, ne? Ihr seid die Experten, ihr seid die Engel, ihr seid die Heiligen. Ihr wisst genau, was ihr selbst machen müsst, um euch zu optimieren und so weiter. Und wenn ihr sagt, das Daily brauchen wir nicht, also heute kurz getroffen, es gibt keine Blocker, ciao Leute, dann ist es auch okay. Also nur, dass ihr da 15 Minuten sitzt und jeder Rechenschaft abgibt, das ist aua, also das ist schlecht so.
Das ist kreativitätsfressend. Also das ist ja schon der Mörder am Morgen, da bist du ja den ganzen Tag schon. Wenn du da nur einen Hauch Neurodivergenz aufweist, kannst du den ganzen Tag wegschmeißen.
Eben, ja. Also, aber deshalb, also falsche Implementierung von guten Ideen, das ist ein Thema. Was ich aber so mehr so, was mich beschäftigt hatte, war, sind wir als Expertinnen und Experten nicht da auch manchmal in der falschen Richtung unterwegs? Zum Beispiel, ich lasse mal, also es gibt ja dieses Pickle-Lang von Apple, es gibt Wing-Lang, es gibt Terraform CDK, das sind alles so Abstraktionsformen vom deklarativen Code. Also ihr müsst euch vorstellen, ich beschreibe ja quasi in YAML erstmal nur, oder HCL, ne, beschreibe ich erstmal den Zustand und man hat ja keine allzu große Logik, die ich da verbaue. Also kann man, aber es gibt da ein Limit irgendwo. Und diese drei Beispiele, die ich jetzt genannt hatte, das sind so Abstraktionsebenen, wo man in der Programmiersprache diesen deklarativen Zustand beschreibt. Also du hast quasi aus der Entwicklersicht eigentlich mehr Möglichkeiten, ne, verschiedene Conditions aufzubauen. Das ist etwas, wo ich, das habe ich jetzt öfters auch gehört in Vorträgen, das ist etwas, das kommt immer wieder. So, da haben wir dieses totale cool abstrakte Framework gebaut. Lern das. Hier letztens auch Dagger, unser Kollege, ne, der Patrick, ja. Hermann hatte auch Dagger vorgestellt. Ja. Auch eine Möglichkeit, quasi lokal eine CI-CD-Pipeline zu vertesten in einer Sprache deiner Wahl. Also Java, glaube ich, ne, Volkmar, Go, weiß nicht, Ruby, nee, Ruby nicht, Python wahrscheinlich. Also so. Und ich finde es cool, also mal generell, also meine persönliche Meinung.
Warte mal ganz kurz, ja. Hast du gerade gedacht, dass ich ein Java-Entwickler bin?
Nein.
Moment mal, ganz kurz, stopp.
Stopp.
Nein. Ich nein. Und bis ja, hierher, aber.
Ja, jetzt reicht's.
Ja, war.
Nein.
Ja.
Nein, aber als Beispiel, also, ja. Das, ich persönlich finde das alles sehr spannend und finde es irgendwie cool und ich bin immer offen für neue Sachen, aber manchmal habe ich das Gefühl, das Hinterfragen fehlt so ein bisschen. Ist das denn etwas, was wirklich ein Need bei einem Kunden abdeckt? Als Beispiel. Oder ist das etwas, was nice to have wäre, aber ist eigentlich. Ja, oder bin ich jetzt der Falsche, weil ich dran festhalte, dass es eben nicht sich werden sollte.
Ja. So. Ich glaube, das ist, also du bist in deiner GitLab-Bubble, ne? Also das ist ja dann wieder ein bisschen das Problem. Das Gute ist ja beim Hinterfragen und wenn man dann ab und zu mal in den Dialog geht, dass man halt auch ab und zu mal rausgeholt wird jeder ist in der Bubble. Und Dagger ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, finde ich sogar, weil es halt so ein bisschen unabhängige Standardisierung halt ermöglicht. Ne? Also das bedeutet halt, hier kann es ein Need sein, aber beziehungsweise kann es halt eine Lösung für viele Sachen sein, wo halt GitLab CI halt nur eine Lösung für GitLab ist. Ne? Also und das finde ich dann, da finde ich dann halt das, worüber ich eigentlich immer so zynisch herziehe, dieses bunte Tooling, ne? Und dann immer wieder Neues. Da finde ich es wieder gut, weil ab und zu muss man natürlich wieder neue Sachen auszuprobieren, um halt zu challengen, ob das, was man, also du kannst ja die Fragen nicht einfach so beantworten. Also du wirst eine Frage von Sokrates halt meistens nicht aus dem Stegreif beantworten können, sondern du hast halt irgendein Tool, was du gerade nutzt und dann wird halt gefragt, ja, warum und was und wie und wie auch immer. Und das geht ja dann irgendwo an den Punkt, wo du dann halt gucken musst, was wäre denn die Alternative. Ne? Und da finde ich zum Beispiel, Dagger ist jetzt ganz gut, da muss ich jetzt, da würde ich jetzt aus meiner Bubble, ich nutze es selber jetzt auch nicht, aber von meinem Gefühl her, darum bin ich wahrscheinlich auch nicht ganz so befangen, was das Thema angeht, von meinem Gefühl her erfüllt es tatsächlich verschiedene Punkte, gerade wenn man sich nicht zu sehr vom Hersteller halt einnehmen lassen möchte und da halt eine etwas unabhängigere Lösung haben möchte. Genau. Darum finde ich das ist interessant, ja. Da müssen wir doch wieder spielen. Aber das macht ja auch Spaß. Ja. Aber das Hinterfragen trotzdem. Und bei Dagger, das ist halt das Witzige, ich nutze es aktuell nicht, weil ich mir aber auch die Frage gestellt habe, brauche ich es aktuell für mich. Ne? Also klar, in unseren Projekten zusammen mit Patrick, da nutzen wir das und da funktioniert das halt wunderbar, da ist das halt super. Patrick, du wirst ja auch häufig genannt.
Genau.
Jetzt Mensch, wirst du mal auch mal direkt auch angesprochen. So.
Ja.
Genau, da benutzen wir es natürlich, aber ansonsten nutze ich es selber gar nicht so sehr. Hab zumindest den Need nicht, aber vielleicht kommt halt mein Kunde um die Ecke und sagt, ja, puh, ich habe hier Gitti am Start und keine Ahnung, und hier habe ich noch einen Hobel, da könnt ihr irgendwas machen und wollen wir nicht mal. Ja, dann sage ich, ja klar, da gibt es halt Technologien, die das halt ermöglichen. Oder halt Entwicklerzwecke, ne, die dann halt ihre Pipes dann lokal einfach mal durchziehen wollen, um das Ganze mal ordentlich durchzuspielen. Ja, sage ich hier, Taskwide, Dagger, bumm, fertig.
Aber jetzt kann man auch die Gegenfrage stellen, in den Projekten, wo du es mit Patrick benutzt, und es ist schön, dass Patrick gerade nicht hier ist, weil jetzt kann ich dich fragen, ist es da denn sinnvoll eingesetzt? Würdest du sagen, dass
ja,
es
ja.
da passt?
Ja, genau. Okay. Genau. Also okay. was heißt sinnvoll? Bei uns ist das immer ein bisschen schwierig. Natürlich haben wir halt unser GitLab CI auch am Start, ne? Also ja. Das bedeutet halt, da gibt es natürlich die Alternative. Aber es ist, bei uns ist es ja so, dass wir doch einen größeren Tool-Zoo pflegen müssen, ja. Um halt auch richtige Entscheidungen ja. Für den Kunden treffen zu können. Und dementsprechend ja, also es funktioniert. Es ist, ja, also man hat natürlich da auch den Lerneffekt, der dann mit dazukommt. Aber es funktioniert und tut seinen Zweck. Und für mich war es tatsächlich sogar, ja, klar. Also was dann natürlich so ein bisschen die lokale Arbeit angeht, die wurde erleichtert. Das haben wir dann halt über verschiedene Möglichkeiten dann, was heißt, das ist ja dann die Möglichkeit, ne? Also ich ziehe das Ding einmal durch, hole mir da halt diesen Jugo-Stack war es da, glaube ich, und halt nebenbei noch dann halt das Backstage dann irgendwie hoch und habe dann halt hier die Dokumentation, da habe ich das Backstage. Und das funktioniert halt sehr gut, ne? Also dementsprechend macht natürlich Arbeit, aber das ist halt immer so bei uns. Macht immer alles ja. Arbeit.
Auf jeden Fall. Also ich finde, wir haben in dieser, also mal, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nochmal tiefer in die ganze Thematik reingehen.
Eine Stunde.
20. Genau, das ist schon eine Stunde rum. Deswegen würde ich sagen, wir schließen das Thema hier mal. Und ich glaube, wir können nochmal mehr in diese ganze theoretischen Aspekte reingehen. Ich glaube, wenn man nochmal ein Wrap-up machen möchte, dann könnte man auf jeden Fall sagen, wir sehen auf jeden Fall eine gewisse Parallele auch zwischen der sokratischen Methode und den Adeptus Mechanicus, auch wenn sie in verschiedene Richtungen laufen. Aber man kann es irgendwie beides auf heutige DevOps-Kulturen, wie soll ich sagen, überstülpen, sag ich mal so, und gucken, zu welchem Pol tendiert man denn eigentlich? Tendiert man zu dem Pol, dass man sich andauernd selber hinterfragt oder eben, dass man dieses dogmatische Wissen einfach annimmt und jede Veränderung oder Innovation daraus gehend als Heresy, also als Tech-Heresy verurteilt, was auch ganz gut passt. Das gibt natürlich auch diese Diskrepanz zwischen letztendlich Wissen und Glauben. Ja, und vielleicht hilft euch das da draußen in, immer, du guckst gerade so.
Ich habe mich gerade erinnert, Søren Kierkegaard, das ist ein dänischer Philosoph, der hat mal gesagt, Glauben fängt da an, wo Wissen aufhört.
Und das fand ich das total passt auch genau an der Stelle, weil ich glaube, das ist genau der Übergang. Ne? Also bei Sokrates ist ja eben die Erkenntnis das Ziel. Bei dem anderen, was wir vorgestellt hatten, nämlich bei den Adeptus Mechanicus eben genau das Gegenteil. Letztlich hilft euch das vielleicht auch so ein bisschen in die eigene Reflexion zu gehen da draußen, wenn ihr vielleicht im nächsten Weekly oder im Daily unterwegs seid, zu hinterfragen, brauche ich das eigentlich? Und dann diese Steps zurückzugehen und zu gucken, was ist eigentlich der Bedarf, den ich jetzt erfüllen möchte und wie kommen wir dahin? Entscheidungen besser zu hinterfragen. Vielleicht denkt ihr da entsprechend auch immer an Ma und uns und überlegt, auf welchem Pol bin ich gerade unterwegs und schreibt uns gerne, wenn ihr vor aktuellen Situationen steht, wo ihr das eigentlich ganz gut gebrauchen könntet und dann könnten wir das im nächsten Podcast besprechen. Wir hoffen nur, dass nirgendwo die Konsequenzen gleich sind, weil eigentlich sind die Konsequenzen gleich, sowohl bei den Adeptus Mechanicus als auch bei Sokrates, wenn man was hinterfragt. Geht das meistens nicht ganz gut für jemanden aus. Du hast gesagt, Sokrates wurde, glaube ich, zum Tode verurteilt, ne, weil er den Status quo in der Polis, also in Athen, in Frage gestellt hatte. Und in Warhammer ist es natürlich auch so, wenn man das macht, dann ist man eben ein Heretiker.
Konkrete Handlungsempfehlung als Beispiel jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielleicht so eine Art Sokrates Monthly zu machen. Weiß ich. Okay. Also
eine tragende Robe.
Ja, genau. Finde ich auch gut. Genau.
Ja. Und dann einfach mal sagt, okay, lass mal ein paar Sachen auf den Tisch legen und lass uns hinterfragen. Aber ganz wichtig, nicht Technologien, weil das ist gar nicht so gewinnbringend, sondern eher das dahinter, das Prinzip.
Genau.
Also die Gründe.
Genau. Ja, das ist ja. Vielleicht kriegen wir auch tatsächlich, wir müssen mal Bill und Ted fragen, dann kriegen wir Sokrates vielleicht das nächste Mal in die Sendung ran, wenn wir mal zusammen mit der Telefonzelle durch die Zeit reisen. Das ist auch eine gute Möglichkeit.
Ja, okay, jetzt da schneiden wir ein Thema an, wo ich nicht ganz fit bin, aber okay, alles klar.
Großartig, die Ravensburger Spielesammlung. Wer kennt sie nicht?
Ja. Ja, ist ja bei dir in der Nähe, aber okay. Würde ich sagen, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne, philosophische, aber auch nötige Folge mal.
Sehr kurzweilig.
Vielen, vielen Dank dir.
Ja.
Ich hoffe, wir können das bald wiederholen. Das war eine sehr, sehr schöne Folge. Und auch ihr könnt uns gerne Feedback dalassen oder auch sagen, dass wir Warhammer ganz falsch dargestellt haben. Schreibt uns gerne an podcast@sva.de. Natürlich auch, wenn ihr Sokrates Ultras seid und ihr möchtet darauf ein bisschen rumreiten, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Aber an dieser Stelle vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Und bis bald.
Schöne Woche noch. Tschüss.